Kapitel 100 Gemeinsam nachhaltig handeln. Deutschland und China gehen wieder pragmatischer miteinander um. Die 7. deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Juni 2023 waren eine so große Herausforderung wie nie zuvor. Es war das erste persönliche Treffen der beiden Regierungen seit 2018. Auf beiden Seiten gab es neue Regierungschefs. Es war aber auch das erste Treffen nach der kleinen Eiszeit. Im Frühjahr 2021, ein Jahr vor dem Ukraine-Krieg, hatte die EU mit Billigung Berlins Sanktionen gegen China verhängt. Peking reagierte mit Gegensanktionen. Sie gelten bis heute. Es war zudem die erste Auslandsreise des neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang, der anschließend erst nach Frankreich weiterreiste. Dass er Deutschland als erstes Land der Welt besuchte, zeigt den Stellenwert, den die Deutschen in China haben. Li und 9 chinesische Minister kamen nach Berlin. Peking war es sehr wichtig, dass mehr Minister dabei waren als bei den deutsch-japanischen Regierungskonsultationen im März zuvor in Japan. Ein wichtiger Mann fehlte allerdings in Berlin, Qin Gang, zu diesem Zeitpunkt noch Außenminister. Er hatte wegen des Besuches seines US-Counterparts Anthony Blinken in Peking den Trip abgesagt. Dabei hätte es Qin mit dem Flieger noch rechtzeitig in die deutsche Hauptstadt geschafft. Es ist allerdings bekannt, dass Qin und die Außenministerin Annalena Baerbock weniger harmonieren als Qin und Blinken. Fast sah die Absage wie ein Geschenk Pekings an Scholz aus. Der Kanzler musste sich nun nicht mehr so eng mit Baerbock abstimmen, die für einen viel härteren Konfrontationskurs gegenüber China steht als Scholz. Im Titel der Regierungskonsultationen dürfte Baerbock wohl auch nur das mittlere Wort gefallen haben, gemeinsam nachhaltig handeln. Nun konnte es also ein Treffen werden, wie der Kanzler sich es vorstellte. Das Thema China ist damit wieder stärker im Bundeskanzleramt angesiedelt, wo es traditionell auch schon unter Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel lag. Zwischendurch hatte es den Anschein erweckt, als sei Scholz aufgrund der Machtspiele in der Koalition gezwungen, bei seiner Richtlinienkompetenz in Bezug auf China Kompromisse zu machen. Inzwischen ist bei Scholz keine Rede mehr von China als systemischen Rivalen, von Entkopplung oder auch nur von De-Risking. Stattdessen pragmatische Kooperation von Partnern mit gemeinsamen Interessen und großen Differenzen. Einerseits legt Scholz mehr Gewicht auf Wissenschaft, Forschung, Klimawandel, Ukraine-Krieg, Lieferketten und Menschenrechte, während Li stärker auf Multilateralismus, Innovation, Umweltschutz und Berufsbildung setzt. Wichtig ist es, dass nun auch wieder gesellschaftliche Kontakte stattfinden, betont Scholz. Das gilt ebenso für Wissenschaft und Forschung wie auch für den Austausch zwischen Thinktanks. Zum Klimaschutz erklärt Scholz, dass China und Deutschland in einem Boot säßen. Als großen Emittenten von CO2 kommt Deutschland und China eine besondere Verantwortung beim Kampf gegen den Klimawandel zu. Statt Vorwürfe und Konfrontation dominieren nun elegante, aber doch deutliche Hinweise. Auch über unsere Erfahrungen mit dem Kohleausstieg haben wir berichtet, sagte Scholz. Und Freiraum und Offenheit braucht der Journalismus. Wir setzen uns dafür ein. Scholz übt auch keine offene Kritik mehr an Chinas Rolle im Ukraine-Krieg, sondern äußert die konstruktive Aufforderung, Einfluss geltend zu machen, verbunden mit der Anerkennung, dass China weiter keine Waffen liefert. Scholz spricht auch nicht mehr von einem Truppenrückzug Russlands als Voraussetzung für einen Waffenstillstand oder Friedensgespräche, eine Position, die China, Indien und Brasilien schon länger vertreten. Er sagt vielmehr diplomatisch, Russland muss, so sehen wir das, Truppen zurückziehen, sonst wird es nicht gelingen, dass ein guter Frieden eintritt. Der Rückzug könnte nun auch das Ergebnis von Verhandlungen sein. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung der Haltung der Mehrheit der Welt zu diesem Thema. Scholz nimmt sogar einen zentralen Gedanken der aufsteigenden Länder auf: das in der UN verankerte Recht auf territoriale Integrität und Souveränität. Der Kanzler möchte zudem die G20 noch effizienter machen. Auf dieser regelbasierten internationalen Ordnung fußt das friedliche Miteinander weltweit, nicht auf der Macht des Stärkeren. Das kann man als Hinweis an Putin verstehen, aber eben durchaus auch als Spielregel für die USA. Peking und Berlin haben hier eine Schnittmenge, von der aus man weiter in Richtung Friedensverhandlungen denken kann. Erst nach diesen Themen spricht Scholz zur Wirtschaft. Er möchte nicht als Genosse der Bosse gelten wie einst Gerhard Schröder. Dennoch gilt für ihn: unsere dynamischen Wirtschaftsbeziehungen sind ein wichtiger und konstitutiver Teil unserer Beziehung. Und er betont: wir haben kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkopplung von China. Über Probleme beim Marktzugang müsse man aber reden. Es gäbe sehr konkrete Probleme, die uns Sorgen bereiten. Diese Haltung deckt sich mit der öffentlichen Stimmung in Deutschland. Auf die Frage, stellt China eine Bedrohung für Deutschlands Sicherheit dar, antworten 18% der Deutschen in einer repräsentativen Civey-Umfrage mit Nein, 23 hingegen mit Ja. Der Rest war allerdings unentschlossen. Zum Thema De-Risking macht Scholz klar: wir wollen uns nicht gegenüber einem Partner verschließen, sondern ausgewogene Partnerschaften in ganz Asien und darüber hinaus auf- und ausbauen. Wichtig für Scholz: das Lieferkettengesetz, es soll eine bessere Achtung der Menschenrechte in aller Welt erreichen. Das liege im Interesse beider Länder und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist für uns alle verpflichtend. Die legt Peking allerdings anders aus als Berlin. Mit dieser Form der Kritik kann Premier Li Qiang leben. Die Gespräche seien praxisorientiert, sagt er wörtlich, hocheffektiv und hätten fruchtbare Ergebnisse gebracht. Als erstes kündigt Li die Einrichtung eines Dialogmechanismus zum Klimawandel an. Seine Schwerpunkte: intelligente Fertigung, Elektroautos sowie Green Finance. Der chinesische Premier wünscht sich echten Multilateralismus auf Basis der UN und eine Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen. Insgesamt betont Li stärker die Wirtschaftskooperation als Scholz. China wachse gut, Deutschland habe ein hohes Entwicklungsniveau, deshalb sei eine engere Zusammenarbeit bei der Wissenschaft und Technik wünschenswert. Schade war am Ende der Veranstaltung, dass die Journalisten Li und Scholz bei der Pressekonferenz keine Fragen stellen durften. Das ZDF sprach von Erpressung durch Peking, aber Scholz musste wohl gar nicht erpresst werden, auch ihm schien das zu gefallen. Es zeigt vielmehr, wie heikel das Treffen war. Der größte Fauxpas kam diesmal denn auch nicht aus der Politik, sondern von der Tagesschau. Im Bericht über die Regierungskonsultationen wurde das Bild des alten Premierministers Li Keqiang eingeblendet, nicht das des neuen Li Qiang. Das zeigt schon, wie weit weg China für Deutschland noch immer ist. Dass das Bild eines US-Außenministers vertauscht wird, ist jedenfalls viel unwahrscheinlicher. Wenige Wochen später, Mitte Juli, verabschiedet die Bundesregierung ihr Strategiepapier zu China. Da Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in unserer Beziehung in den vergangenen Jahren zugenommen hätten, müsse die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit China nun so wörtlich neu kalibrieren. Die systemische Rivalität zeige sich darin, dass Deutschland und China in wichtigen Bereichen unterschiedliche Vorstellungen über die Prinzipien der internationalen Ordnung haben. Ansonsten blieben die Dialogformate zwischen China und Deutschland weitgehend erhalten, denn China sei, so wörtlich, ein unverzichtbarer Akteur. Der möglichst breite zivilgesellschaftliche Austausch soll das Fundament der Beziehung bilden, heißt es. Auch die Ein-China-Politik bleibt bestehen. Den Unternehmen wird bei ihren Geschäften mit China, anders als befürchtet, nichts vorgeschrieben, Aber sie sollen sich auch nicht an den Staat wenden, wenn ihnen ihr China-Geschäft um die Ohren fliegt. Das 5G-Gesetz wird nicht verschärft und so wörtlich, wirtschaftliche Entwicklung und Menschenrechte stehen nicht im Widerspruch zueinander. Der Staat will allerdings geschäftliche Alternativen zu China stärker fördern und sich vor allem bei den Bodenschätzen wie etwa den seltenen Erden unabhängiger von China machen. Abhängigkeiten zu reduzieren ist sinnvoll, das hat auch die Gaskrise gezeigt. Gleichwohl heißt es klipp und klar, an wirtschaftlichen Verflechtungen mit China wollen wir festhalten. Bei der China-Strategie hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz stärker durchgesetzt als das Außenministerium unter Annalena Baerbock. So sehr, dass die China-Strategie in der Bundespressekonferenz nicht gemeinsam von den beiden vorgestellt wurde. Während Scholz dem Papier nichts hinzuzufügen hat, hält Baerbock derweil beim Think Tank Marix, der noch unter chinesischen Sanktionen steht, einen Vortrag, in dem sie noch einmal betont, was es alles nicht in das China-Strategiepapier geschafft hat, sie sich aber als Außenpolitik wünscht. Doch immerhin stehen die Zeichen im Verhältnis zu China wieder mehr auf Annäherung. China und Deutschland haben kurz getrennt gelebt. Die Deutschen haben gar über ein Jahr lang über eine Scheidung nachgedacht, doch nun ist klar, dass man die Zweckehe weiterführen wird. Getrennt zu sein ist riskanter, als weiter zusammenzuleben, auch wenn es in manchen Bereichen schier unüberbrückbare Differenzen gibt.